NDR Info. Echo des Tages.
Sie müssen sich mit eigenständigen Positionen gegenüber ihren Wählern profilieren, CDU, CSU und die FDP, aber auch Kompromisse eingehen, die Regierungsparteien, die sich morgen in Berlin treffen. Vor dem mit Spannung erwarteten schwarz-gelben Gipfel im Kanzleramt wurden heute die Ausgangspositionen noch einmal festgelegt und die sind ziemlich unterschiedlich. Weitere Themen dieser Sendung. Obama ruft zur Geschlossenheit auf, das Militär hilft bei den Wahlvorbereitungen. Marathon abgesagt, der in aller Welt berühmte Lauf in New York wird nun doch nicht stattfinden. Abstimmung über Todesstrafe, die Kalifornier wählen am 6. November nicht nur einen Präsidenten. 10 Jahre AKP, wie die Türkei sich innenpolitisch seitdem verändert hat und der Sport am Wochenende mit der Bundesliga und den Formel-1-Vorbereitungen in Abu Dhabi. Mein Name ist Hammer Krause, einen schönen guten Abend. Es ist der vielleicht wichtigste Koalitionsgipfel vor den Bundestagswahlen, denn CDU, CSU und FDP müssen endlich ihre Streitereien beilegen bei den Themen Rente, Praxisgebühr oder Kinderbetreuung. Am Tag davor sind die Positionen noch weit auseinander, aber irgendwie müssen die Koalitionäre, die sich so schön zanken, dann doch morgen zusammenfinden, wie Katrin Brandt aus Berlin schildert.
Am Tag davor haben die Beteiligten noch einmal ihre roten Linien nachgezogen, ihre Optionen sortiert und ihre Prioritäten gelistet. Das Treffen sei ein ausnehmend wichtiger Termin, lässt Horst Seehofer über die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ausrichten. Für den CSU-Chef geht es um die Regierungsfähigkeit der Koalition, mit der er allen Widrigkeiten zum Trotz weitermachen will. Den Haushalt, die Rente, die Krankenversicherung und die Familienpolitik nennt er als die wichtigen Entscheidungsfelder. Was die CSU dort erreichen will, ist seit langem klar. Ein Betreuungsgeld, niedrigere Beiträge in der Krankenversicherung, einen ausgeglichenen Haushalt und die Anerkennung von Erziehungszeiten für Kinder, die vor 1992 auf die Welt gekommen sind. Die FDP macht da nicht mit. Unterwegs in Indien, aber doch eng in Kontakt mit der Heimat, bleibt FDP-Chef Philipp Rösler dabei. Die Praxisgebühr muss weg.
Sie hat ihre Lenkungswirkung verfehlt. Die Zahl der Arztbesuche ist noch genauso hoch wie vor der Einführung. Trotzdem sind die Menschen, gerade die Kranken, die jetzt zum Arzt gehen, mehr belastet. Und das wollen wir ändern. Und dazu haben wir auch die Möglichkeiten, weil gerade der Gesundheitsfonds ja sehr voll ist.
Hohe Priorität hat es für die FDP, so schnell wie möglich zur schwarzen Null zu kommen, sprich keine neuen Schulden zu machen.
Gerade wenn wir es von anderen europäischen Partnern fordern, die unter enormen Anstrengungen dafür kämpfen, ihre Haushalte in Ordnung zu bringen, sollten wir doch mit gutem Beispiel vorangehen, führen durch Vorbild, gerade auf europäischer Ebene.
Wenn sich die Koalitionäre hier einigen könnten, wäre er froh, so Rösler vor seinem Rückflug nach Deutschland. Kanzlerin Merkel, unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern, warb heute weiter für das Betreuungsgeld, das auch in der eigenen Partei umstritten ist. Beim Landesparteitag der CDU in Sternberg sagte sie, die Union wolle Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten.
Wir werden auch die nicht an den Pranger stellen, die sich ein paar Jahre zu Hause dafür entscheiden, ihre Kinder erziehen zu wollen. Menschen sollen und können das alleine entscheiden.
Eine Gruppe junger Politiker von CDU, CSU und FDP bittet vorm Koalitionsgipfel darum, im Sinne der Generationengerechtigkeit die Finanzen in Ordnung zu bringen. Im Positionspapier, das unter anderem von Philipp Missfelder, Jens Spahn und Marco Wanderwitz verfasst wurde, heißt es, es wäre ein wichtiges Zeichen, gerade für die junge Generation, wenn sich die Koalition entschlösse, schon 2014 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
Morgen Koalitionsgipfel in Berlin, die Positionen schilderte Katrin Brandt. Ob der Hurricane Sandy nun wirklich die Chancen von Barack Obama erhöht, wiedergewählt zu werden, dies ist noch keineswegs sicher. Obama hat sich zwar als Krisenmanager bewährt, aber die Probleme sind nach wie vor gewaltig. Vielerorts herrscht Chaos und es schaut nicht danach aus, als ob sich dies schnell ändern würde. Hinzu kommt eine Kältewelle, die die Menschen an der Ostküste bedroht. Dennoch, der Wahlkampf geht weiter auf beiden Seiten. Über das Wochenende vor dem entscheidenden Wahltag aus Washington, Ralf Siener.
In seiner letzten wöchentlichen Radio- und Internetansprache vor der US-Präsidentschaftswahl wurde Barack Obama sehr konkret.
You can call 1-800-621-FEMA.
Jeder, der am Tag 5 nach der Hurricane-Katastrophe noch immer in akuter Not sei, könne sich telefonisch an Amerikas Katastrophenschutzbehörde FEMA wenden, so der US-Präsident, oder sich unter dem Stichwort Katastrophenhilfe auf der Webseite der US-Regierung informieren.
Or apply at disasterassistance.gov.
Der Wahlkämpfer Obama steht unter Druck, denn noch immer sind rund 40 Millionen Menschen an der US-Ostküste ohne Strom. Und das bei nächtlichen Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. An diesem Wochenende kämpfen wir Millionen von Amerikanern noch immer mit den Folgen einer der schlimmsten Stürme in der US-Geschichte, betont Obama.
This weekend, millions of our fellow Americans are still picking up the pieces from one of the worst storms in our history.
Vielerorts fehlt es an Wasser. Vor den Tankstellen in den Hurricane-Gebieten bilden sich lange Schlangen. Es fehlt nicht nur an Benzin, sondern auch an Diesel für die Notstromgeneratoren, weil viele Tankstellen entweder keinen Strom haben oder ihre Tanks leer sind. New Jerseys Gouverneur Chris Christie hat deshalb ab sofort den Benzinverkauf in 12 Landkreisen rationiert.
Rebuilding is going to be a process.
Der Wiederaufbau sei ein Prozess, und zwar ein sehr langwieriger, betont Chris Christie.
I tell you this because I want you to understand.
Ich sage euch das, weil dieser Sturm in seiner Zerstörungswucht einfach einzigartig in der Geschichte dieses Staates war. Der prominente Republikaner Chris Christie hatte in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil er mehrfach Obamas Krisenmanagement als hervorragend lobte. Auch der US-Präsident erwähnte den Republikaner in seiner Wochenendbotschaft, was er gemeinsam mit Christie in New Jersey an Verwüstungen gesehen habe, das breche einem das Herz, so der US-Präsident.
It's heartbreaking.
Per telefonischer Schaltkonferenz tauschte sich der US-Präsident im Laufe des Tages mit den Gouverneuren von New Jersey, Connecticut und New York über die größten Probleme beim Katastrophenmanagement aus. Zahlreiche Wahllokale in den Hurricane-Gebieten sind nach Sandy entweder durch Wassereinbrüche zerstört oder ohne Strom. Militär-LKW und Zelte sollen vielerorts als Ersatz dienen. Sowohl Obama wie auch Romney hetzen an diesem letzten Wochenende vor der Wahl durch mehrere Wechselwählerstaaten.
This state is going to help me become the next president of the United States.
Ohio werde ihm helfen, Präsident der USA zu werden, behauptet Mitt Romney. Tatsache ist, Romney liegt im wichtigsten, weil wahlentscheidenden US-Bundesstaat seit Tagen in allen Umfragen hinter Obama. Und zwar mit 3 bis 6 Prozentpunkten. Und noch nie wurde ein Republikaner Präsident der USA, ohne in Ohio gesiegt zu haben.
Don't boo, vote.
Empört euch nicht über Romney, geht lieber zur Wahl, appelliert US-Präsident Obama an seine Zuhörer in Ohio.
Voting's the best revenge.
Wählen ist die beste Rache, ruft Obama, der Ohio bis zur Wahl am kommenden Dienstag quasi zu seinem Zweitwohnsitz und Mittelpunkt seiner Kundgebungen macht. Nach der Devise, wer Ohio gewinnt, der gewinnt die Wahl.
Die Auswirkungen von Sandy aus den US auf den US-Wahlkampf aus Washington war das Ralf Siener. Die Lage in vielen Teilen New Yorks und New Jerseys ist nach wie vor dramatisch. Tausende von Menschen haben keinen Strom, keine Heizung, viele kein Dach über dem Kopf, Lebensmittel werden knapp. Am weltberühmten New Yorker Marathon festzuhalten, dies haben viele Beobachter als groben Fehler von Bürgermeister Bloomberg verurteilt. Gestern Abend musste dieser dann einen Rückzieher machen. Der Marathon fällt aus. Aus New York, Claudia Saal.
Ein Seufzer der Erleichterung geht durch New Yorks Stadtteil Staten Island. Der New Yorker Marathon ist abgesagt. Den meisten der Bewohner der vom Wirbelsturm Sandy total verwüsteten Insel fällt ein Stein vom Herzen. Sie fühlten sich von den Behörden im Stich gelassen.
Thank God. My reaction is, they're coming to their senses and realizing that these resources are going to be needed where it's truly needed.
Gott sei Dank, sagt diese Frau, endlich kommen sie zu Sinnen und die Ressourcen werden dort eingesetzt, wo sie wirklich gebraucht werden. Staten Island kennen die meisten Besucher nur von der Staten Island Ferry, die Manhattan mit der Nachbarinsel verbindet und von der aus man einen besonders schönen Blick auf die Skyline hat. Kaum jemand hat jedoch jemals der Insel einen Besuch abgestattet, schon gar nicht in den Tagen nach der Naturkatastrophe. Von der angelaufenen Katastrophenhilfe ist auf der völlig überfluteten Insel bislang wenig angekommen.
We just want everyone to know that we are hurting down here and we need help.
Uns geht es schlecht, wir brauchen Hilfe und zwar sofort, weint eine Frau.
Need to come here and help us. We need assistance, please.
Wir brauchen Unterstützung, bitte, fleht eine andere. Staten Island mit seinen 500.000 Einwohnern wurde besonders schlimm vom Monstersturm Sandy getroffen. Mindestens 23 Menschen starben in den Fluten. Große Teile der Insel stehen noch immer unter Wasser. Auf den Straßen stapelt sich der Müll. Unzählige Haushalte sind immer noch ohne Strom.
Ich habe Autos vorbeitreiben sehen, Boote und sogar Menschen. Ich bin so wütend, dass sie uns hier vergessen haben. Das ist entsetzlich.
Die Bewohner kochen. Sie fühlen sich alleingelassen. Erst gestern, 4 Tage nach dem Sturm, kamen vereinzelt die ersten Hilfslieferungen an, Lebensmittel und Trinkwasser.
They have not even touched upon what Was Staten Island durchgemacht hat, haben sie noch nicht mal wahrgenommen. Allein dieser Straßenzug hier, nur Verwüstung, als sei ein Tsunami durchgegangen.
Zunächst hatte sich der Zorn der Insulaner vor allem gegen New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg gerichtet. Seine Entscheidung, den New York Marathon am Sonntag über die Bühne gehen zu lassen, hatte die Leute wütend und fassungslos gemacht. Nach der Absage des Rennens schöpften die Bewohner wieder Mut. Nun hoffen sie, dass die Mittel, die eigentlich für den Marathon vorgesehen waren, wie etwa Lebensmittel, Wasser, Generatoren und die vielen Helfer des Roten Kreuz, zu ihnen geschickt werden. Denn bei den meisten Menschen herrscht auch 5 Tage nach dem Sturm noch abgrundtiefe Trauer und Verzweiflung.
Ich wollte den Rest meines Lebens hier verbringen. Ich will nach Hause. Aber es gibt kein Zuhause mehr. Das bringt mich um. Ich will einfach nur nach Hause.
Der Marathon fällt aus. Besonders schlimm ist die Lage nach wie vor in Staten Island. Das war aus New York, Claudia Sache. Wir bleiben noch in den USA. Am 6. November wählen die Kalifornier nicht nur einen Präsidenten, sondern sie entscheiden auch darüber, ob die Todesstrafe abgeschafft wird. Denn, so seltsam es sich anhört, die Exekution ist zu teuer für das bankrotte Kalifornien. Und immer mehr Menschen zweifeln auch in den USA daran, ob die Todesstrafe tatsächlich eine abschreckende Wirkung hat. Die Statistik sagt jedenfalls etwas anderes. Jan Tussing aus Los Angeles über das bevorstehende Votum der Kalifornier.
Seit 1978 gibt es im Bundesstaat Kalifornien wieder die Todesstrafe. Über 700 Häftlinge sitzen zurzeit in kalifornischen Gefängnissen und warten auf ihre Exekution. Aber in den letzten 6 Jahren fand keine Exekution mehr statt. Nur das Warten und Vorbereiten hat den bankrotten Staat rund $1 Milliarde gekostet. Zu viel, meint Gene Woodford. Es geht nicht nur um den Unterschied der Kosten zwischen der Todesstrafe und lebenslänglich ohne Bewährung. Es geht um mehr als das. Es geht um die Tatsache, dass wir so viel Geld für die Todesstrafe verschwenden. Und es geht darum, wie wir mit Geld umgehen. Denn das spiegelt unsere Werte wider. Gene Woodford ist Aktivistin und kämpft gegen die Todesstrafe. Dabei hat die Amerikanerin lange Jahre das berühmte Gefängnis St. Quentin in San Francisco geleitet.
$4 billion on the death penalty since 1978.
Seit 1978 haben wir $4 Milliarden ausgegeben. Wir hatten 13 Exekutionen und die Todesstrafe hat nicht als Abschreckung gedient und auch nicht zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheit beigetragen. Es geht also wirklich nur um Vergeltung und Rache. Können wir daher so viel Geld ausgeben, wenn es keinen Vorteil für unsere Gesellschaft bringt? Darum geht es bei dem Volksentscheid.
And so that's really what this proposition is about.
Gene Woodford kennt das US-Justizsystem sehr genau. Auf ihren Befehl hin wurden 4 Männer exekutiert. Eine Erfahrung, über die sie nicht sehr gerne spricht. Es hatte einen Einfluss auf mich und es wird sich auch in Zukunft auf mich auswirken. Das ist sicherlich auch der Grund, warum ich so hart daran arbeite, die Todesstrafe zu ersetzen. Nach jeder Exekution haben mich meine Kollegen angeschaut und gefragt, ist die Welt nun sicherer geworden, nachdem wir das getan haben? Und wir haben die Frage nie beantwortet, denn die Antwort lautet nein. Woodford schaut beobachtend durch ihre schwarze Hornbrille. Sie wirkt reserviert und sehr, sehr nüchtern. Nein, ihr gehe es nicht um moralische Gründe.
No, because I don't debate people on this morally. That's just not a win situation.
Ich rede nicht über moralische Aspekte, damit kann man nicht gewinnen. Leute sprechen über Moral und ihren Glauben, basierend auf ihren religiösen Kenntnissen und ihrer Lebenserfahrung. Manche ändern ihre Meinung, aber das passiert nicht am Ende einer einzigen Debatte, sondern das passiert über Jahre. Deswegen geht es bei dem Volksentscheid um Fakten.
And that's why this proposition really is about the facts.
Am 6. November wählen die Kalifornier nicht nur einen Präsidenten, sondern sie entscheiden auch darüber, ob die Todesstrafe abgeschafft wird. Das war aus Los Angeles Jan Tussing. Erst in dieser Woche war der türkische Ministerpräsident Erdogan bei Angela Merkel. Er weihte in Berlin die neue türkische Botschaft ein. Erdogan und seine Partei, die AKP, Die beide stehen für wirtschaftlichen Aufschwung, aber auch für eine immer mehr zunehmende Islamisierung des Landes. Staatsgründer Atatürk hatte auf die Trennung von Staat und Religion besonders geachtet, das aber ist längst vorbei. Die jetzige Politik der AKP sieht anders aus. Heute vor 10 Jahren gewann die AKP zum ersten Mal die Parlamentswahlen. Seitdem sitzt sie fest im Sattel. Die Opposition ist ohne Chancen. Über die AKP, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, wie es genau heißt, nun aus Istanbul Thomas Bormann.
Als die AKP bei der Wahl am 3. November 2002 die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament errang, sahen die Gegner der AKP das Erbe von Staatsgründer Atatürk in Gefahr. Sie fürchteten, für liberale Gedanken sei unter einer AKP-Regierung kein Platz mehr. Manche hatten sogar Angst, die AKP wolle die Türkei in einen Gottesstaat umwandeln mit Kopftuchzwang und Alkoholverbot. Ekrem Güzeldere, Politikwissenschaftler aus Istanbul, meint:
Es ist so, dass die AKP-Politiker konservativ religiös leben und das auch als Modell präsentieren. Religiös geprägte Medien, religiös geprägte Holdings werden einflussreicher und stärker, sodass man von einer gewissen stärkeren, sichtbaren Religiosität in der Bevölkerung reden kann. Aber was die Gesetze und Reformen anbetrifft, ist die Türkei nicht islamischer geworden, sondern im Gegenteil europäischer und westlicher.
Vor allem in der Wirtschaftspolitik hat die AKP Erfolge erzielt. Türken verdienen heute 3-mal so viel wie vor 10 Jahren. Die Wirtschaft boomt nach wie vor. Die AKP hat zudem die Macht des Militärs in der Türkei zurückgedrängt. Sie hat die Rechte der Minderheiten wie der Kurden gestärkt und das Strafrecht reformiert. Aber, so kritisieren Politiker in EU-Ländern, diese Reformen reichen noch lange nicht aus. Minderheiten müssen wirklich gleichberechtigt sein. Zudem steht die türkische Justiz im Verdacht, allzu häufig Journalisten oder Oppositionelle unter fragwürdigen Vorwürfen in Untersuchungshaft zu stecken. Trotz der Kritik, die AKP konnte bislang bei jeder Wahl ihr Ergebnis verbessern. AKP-Anhänger jubeln über das Wahlergebnis von 49,8% im Juni vergangenen Jahres. Das bedeutete wiederum absolute Mehrheit im Parlament, Alleinregierung für die AKP. Parteichef Erdogan gab sich staatsmännisch.
Bugün bir kez daha Türkiye kazanmıştır.
Gesiegt hat erneut die Türkei. Gesiegt hat erneut die Demokratie. Gesiegt haben erneut alle Staatsbürger des Landes, alle Türken und Kurden, Georgier und Lasen und Araber. Alle 74 Millionen Türken haben gewonnen. Die Stabilität hat gewonnen.
Erdogan stellt seine AKP gern als Volkspartei dar. Die Opposition in der Türkei aber schlägt Alarm. Sie warnt, die AKP besetze mit ihren Gefolgsleuten immer mehr Schaltstellen der Macht, ob in Justiz oder Polizei, ob in den einzelnen Provinzen oder in Bürgermeisterämtern. Jedoch, die Opposition in der Türkei ist zersplittert. Es gibt kein Gegengewicht zum machtbewussten Ministerpräsidenten und AKP-Chef Recep Tayyip Erdogan. So wird die AKP vermutlich noch etliche Jahre den Kurs der Türkei weiter bestimmen können.
Die AKP gewann vor 10 Jahren zum ersten Mal die Parlamentswahlen. Aus Istanbul war das Thomas Bormann. Nach einem tödlichen Schlagabtausch zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas schweigen seit Mitte letzter Woche die Waffen. Israelische Medien berichten, dass eine inoffizielle Waffenruhe vereinbart worden sei. Doch das Misstrauen ist groß. Jederzeit kann es wieder zu Zusammenstößen kommen. Umso interessanter ist es, dass sich Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas nun im israelischen Fernsehen äußerte. Dazu aus Tel Aviv Peter Kapern.
Mahmoud Abbas wurde 1935 in Safed geboren, in einem Ort, der heute im nördlichen Israel liegt. Abbas gehört also zu jenen Hunderttausenden Palästinensern, die im Krieg von 1948 geflohen sind oder vertrieben wurden. Deshalb sind die unmissverständlichen Bemerkungen, die er im Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 2 gemacht hat, durchaus bemerkenswert. Als er gefragt wurde, ob er nach Safed zurückkehren wolle, antwortete er mit einem Ja. Allerdings wolle er Safed nur als Tourist besuchen können.
Of course. I want to see Safed. It's my right to see it.
Natürlich will ich Safed wiedersehen. Das ist mein Recht, aber nicht, um dort zu leben. Palästina liegt für mich jetzt in den Grenzen von 1967. Die Westbank, der Gazastreifen und Ostjerusalem, das ist für mich Palästina. Und zwar jetzt und für immer. Ich bin Flüchtling und lebe in Ramallah. Der Rest ist Israel.
Israel.
Mit dieser Äußerung unterstrich Abbas, welche Grenzen ein künftiger palästinensischer Staat seiner Meinung nach haben soll. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hingegen hatte der palästinensischen Autonomiebehörde kürzlich vorgeworfen, auch Ansprüche auf Gebiete zu erheben, die schon vor dem Sechstagekrieg von 1967 israelisches Staatsgebiet waren. Die Äußerung des Präsidenten der Autonomiebehörde ist aber auch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Bei allen bisherigen Friedensverhandlungen zwischen den Palästinensern und Israel zählte die Flüchtlingsfrage zu den höchsten Hürden. Also die Frage, ob die 1948 geflohenen und vertriebenen Palästinenser ein Rückkehrrecht in ihre alte Heimat haben sollen. Israel blockiert dieses Rückkehrrecht, weil eine Immigration von Millionen von Palästinensern die jüdische Identität des Staates in Frage stellen würde. Die palästinensische Seite hat bei bisherigen Friedensverhandlungen auf eine zumindest symbolische Zahl von Rückkehrern beharrt. Im israelischen Fernsehen hat Mahmoud Abbas nun einen möglichen Kurswechsel der Palästinenser in dieser Frage angedeutet. Abbas wurde in dem Interview gefragt, ob es eine dritte Intifada geben könne. Nein, antwortete er, das sei ausgeschlossen, ließ aber durchblicken, dass das nur so lange gelte, wie er Präsident sei.
No, as far as I am here on this and this.
Nein, solange ich im Amt bin, wird es keine dritte bewaffnete Intifada geben. Niemals. Wir wollen weder Terror noch Gewalt anwenden. Wir wollen keine Waffen benutzen. Im Gazastreifen löste das Fernsehinterview umgehend scharfe Kritik aus. Dort regiert die mit der PLO verfeindete Hamas. Deren Ministerpräsident Ismail Haniyeh bezeichnete Abbas Äußerungen zu den Grenzen eines künftigen palästinensischen Staates als extrem gefährlich. Die Reichweite der Konzessionen, die Mahmoud Abbas in seinem Auftritt im israelischen Fernsehen angedeutet hat, ist also durchaus begrenzt.
Mahmoud Abbas gab ein Interview im israelischen Fernsehen aus Tel Aviv, war das Peter Kapern. Indien gehört mit zu den Staaten, die sich nach und nach zu einer bedeutenden asiatischen Wirtschaftsmacht entwickelt haben. Allerdings ist der Unterschied in dem Land, in dem die Kastenzugehörigkeit immer noch eine wichtige Rolle spielt, der Unterschied zwischen Arm und Reich gravierender denn je. Große Teile des wirtschaftlichen Aufschwungs werden auf Kosten der einfachen Bevölkerung gemacht. Deren Arbeitskraft wird auch von internationalen Konzernen gern brutal ausgebeutet. Wenn ein deutscher Wirtschaftsminister nach Indien reist, wird über dieses Problem natürlich nicht gesprochen. Vielmehr sind Erfolgsmeldungen gefragt. Carsten Schabowski begleitete Wirtschaftsminister Philipp Rösler. Hier sein Bericht aus Neu-Delhi.
Wirtschaftsminister Rösler, FDP ganz unten und weit weg vom Koalitionsstress. U-Bahn fahren in Neu-Delhi. Sein Ziel, die deutsche Firma Herrenknecht. Delhi baut mit Vollgas seine neue U-Bahn. Das Unternehmen hilft mit, dass die 20-Millionen-Metropole keinen Verkehrsinfarkt bekommt. Der deutsche Beitrag, ein Spezialbohrer, knapp 7 Meter breit und 75 Meter lang. Einer der Ingenieure ist Frank Rust.
Mit diesen Maschinen ist es möglich, praktisch diesen Erddruck zu halten, sodass wir auch unter Gebäuden oder unter Flüssen oder, sag jetzt mal, alles, was halt hier steht, können wir unterfahren, ohne dass wir die Struktur der Gebäude gefährden.
Werbung machen für die deutsche Wirtschaft, auch auf einer Baustelle. Darum ist der Wirtschaftsminister nach Indien gereist. Rösler macht sich Sorgen. Indien boomt zwar noch immer, aber das Plus ist nicht mehr ganz so groß wie früher. Deutschland kann nicht mehr so viel verkaufen. Das Land soll an sich arbeiten, meint der Minister.
Es geht hier um die wichtigen Fragen Erleichterung von direkten Investitionen. Es geht um Fragen der Handelserleichterung. Und auf politischer Ebene wollen wir nochmals das Thema ansprechen. Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien. Selber.
Im Klartext, Indien sollte dafür sorgen, dass Ausländer zum Beispiel leichter Grundstücke kaufen können und auch große Handelsketten kommen dürfen. Außerdem will Rösler weniger Klau von Patentrechten.
Weit über den reinen Fall hinaus geht es hier auch um das Ansehen, um den Ruf jeweils des Investitionsstandortes Indien.
Die Message scheint angekommen zu sein. Schon seit 6 Jahren wird über eine Freihandelszone zwischen Indien und Europa verhandelt. Schon nächste Woche könnte es in Brüssel in die Zielgerade gehen, sagt Röslers Amtskollege Anand Sharma, allerdings ohne konkret zu werden. Wir alle begrüßen es, dass es offenbar bald eine Entscheidung gibt. Details über geplante Reformen oder über Probleme will ich allerdings noch nicht sagen und schon gar nicht über die Medien. Und Indien hat noch ein Problem. Etwa die Hälfte der Riesenbevölkerung ist unter 30, aber es fehlen gute Jobs und Ausbildungschancen. 6, 7, 8.
Nein.
Um junge Inder kümmert sich zum Beispiel BASF. In einem Zelt in Neu-Delhi macht das Unternehmen Reklame, auch für die Ausbildung in Deutschland. Gut, meint auch Joachim Kienbaum, Chef der Beratungsfirma Kienbaum. Denn junge Inder könnten mitkämpfen gegen den deutschen Fachkräftemangel, wenn sie denn auch bei uns so willkommen sind, wie zum Beispiel in Kanada.
Kanada macht das wunderbar, das ist ja das Vorzeige-Einwanderland. Die nennen Ausländer Newcomer und binden sie ein. Und da macht die ganze Gesellschaft mit. Und das ist bei uns noch nicht so stark und da müssen wir stärker werden. Da wird drüber geredet, aber zu wenig gehandelt.
Kienbaum ist einer der Top-Manager, die ebenfalls nach Indien gekommen sind, zur Asien-Pazifik-Konferenz. Die soll die deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen verbessern. Alle sind sich einig, trotz allem, Indien bleibt Wirtschaftsmotor. Allein mit Deutschland verdreifachte sich das Handelsvolumen in den vergangenen 10 Jahren auf über 18 Milliarden Euro. Fazit: Um Indien muss sich der Wirtschaftsminister und FDP-Chef nur auf hohem Niveau Sorgen machen. Anders sieht das wohl in puncto Koalitionstreffen am Sonntag aus. Es gibt viele Baustellen, aber nur wenig Zeit. Fest steht, Rösler wird dabei sein. Rückkehr aus Indien, Sonntagmorgen gegen 6 Uhr.
Dann wollen wir hoffen, dass er ausgeschlafen sein wird. Das war aus Neu-Delhi unser Kollege Carsten Schabowski. 18.55 Uhr, wir kommen zum Sport am Wochenende mit Sebastian Rudde. Die Bundesliga hat heute ein paar interessante Highlights zu bieten. Herr Rudde, beginnen wir mit Hamburg gegen die Nummer 1 gegen Bayern München?
Genau, mit dem Bundesliga-Klassiker, in dem es nach 25 gespielten Minuten immer noch 0:0 steht zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München, dem deutschen Rekordmeister und Tabellenführer. Die 15.30 Uhr Spiele am heutigen Samstag, die sind übrigens ganz zum Vorteil der Bayern ausgegangen, denn die Verfolger aus Schalke und Dortmund haben Punkte liegen lassen. Dortmund spielte zu Hause gegen den VfB Stuttgart 0:0. Schalke verlor nach zuletzt 5 Pflichtspielsiegen in Folge 2:3 bei der TSG Hoffenheim. Unnötig, wie Schalkes Roman Neustädter findet.
Ja, wir haben 3 dumme Gegentore bekommen und gegen so eine Mannschaft wie Hoffenheim dürfen uns so Fehler nicht passieren. Wir kommen 2-mal gut zurück und ja, vielleicht wollen wir dann zu sehr auf das 3:2 spielen, auf den Sieg und machen hinten auf und sind eine Minute lang unkonzentriert und dann kassieren wir das 3:2. Das darf uns nicht passieren.
Kein gelungener Bundesliga-Samstag also aus Sicht der Vereine aus dem Westen, zumal Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg eine Führung hergab und letztendlich 1:1 spielte. Im Norden hingegen gab es zumindest teilweise Grund zur Freude. Zwar verlor der VfL Wolfsburg zum ersten Mal unter Interimstrainer Lorenz Günther Köstner mit 0:1 in Nürnberg. Hannover 96 aber stoppt den Abwärtstrend. Nach zuletzt nur einem Punkt aus 4 Ligaspielen gewinnt 96 zu Hause 2:0 gegen Augsburg. Hannovers Trainer Mirko Slomka.
Ja, es war schon eine ganz wichtige Partie, heute zu Hause wieder anzusetzen, natürlich neue Serie zu starten, wenn es geht und vor allen Dingen natürlich auch den Druck von uns abzustreifen. Aber ich finde, wir haben das sehr geduldig gemacht heute. Ich glaube, das hat sich dann auch ausgezahlt.
Und morgen zum Abschluss dann die Spiele zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf sowie Werder Bremen und Mainz 05.
In der zweiten Liga schauen wir auf den MSV, auf den Mayreicher Spielverein. Zum letzten Mal war der MSV 2006, 2007 in der Bundesliga, aber seitdem geht es eigentlich nur bergab und jetzt sieht es ganz schwarz aus.
Jetzt sieht es sehr schlecht aus, denn der MSV Duisburg war vor diesem Spieltag Tabellenletzter und er bleibt es auch, denn am 12. Spieltag unterliegt der MSV zu Hause mit 1:2 gegen den FSV Frankfurt. Besser lief es für den FC St. Pauli, der gewann mit 2:0 bei 1860 München.
Der Formel-1-Zirkus befindet sich zurzeit in Abu Dhabi und die wichtigste Frage ist natürlich, wie steht es um Sebastian Vettel? Keine Pole-Position morgen im Rennen?
Genau, heute stand in Abu Dhabi das Qualifying an und beim drittletzten Grand Prix waren natürlich alle Augen auf Sebastian Vettel gerichtet und wie es für den Doppelweltmeister gelaufen ist im Qualifying, das schildert Oliver Frick.
Für Sebastian Vettel reichte es beim Abschlusstraining nur für die 2. Startreihe und Position 3. Aber sein spanischer Rivale im Kampf um die Weltmeisterschaft, Fernando Alonso, fuhr im Ferrari nur auf einen sehr enttäuschenden 7. Platz. Also geht Sebastian Vettel mit einem Vorteil in diesen großen Preis von Abu Dhabi. Schnellster Mann im Qualifying war Lewis Hamilton im McLaren Mercedes. Für Nico Rosberg reichte es im Mercedes noch für Startplatz 8. Michael Schumacher nimmt im 2. Silberpfeil das Rennen um 14 Uhr aus dem hinteren Starterfeld von Position 14 aus in Angriff.
Weil Sebastian Vettel seinen Wagen nach dem Qualifying aber auf der Strecke und nicht in der Box abgestellt hat, droht ihm derzeit die Rückversetzung auf den letzten Startplatz. Eine Entscheidung darüber ist aber noch nicht getroffen worden.
Gibt es sowas auch? Das hat er nicht aufgepasst, wo er parken muss. Ja, das war der Sport am Wochenende mit Sebastian Rudde. Danke Ihnen vielmals. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Hermann Krause. Einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.